Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Am Mikrofon ist Matthias Henjes. Einen guten Abend. Welche Themen haben wir heute in der Sendung? Schmalfilm, Spreewaldgurke und Trabant. Eine Tagung über das mediale Erbe der DDR. Der Wandel der Wörterbücher. Ein Interview zum Europäischen Kongress der Lexikographie. In unserer Sommerserie folgt heute der zweite Teil, der Heiligenschein der Schönen, über die Bedeutung der Attraktivität in der Politik. Dann ein Interview vom Heldenepos Beowulf zum Großstadtroman Konzepte der Moderne in der Literatur. Und schließlich Putins naive Erfüllungsgehilfen? Ein Historikertreffen zum Streit über die sozialdemokratische Ostpolitik. Was prägt die Erinnerung an die DDR? Spielfilme wie Goodbye Lenin oder der Kommentator Karl Eduard von Schnitzler im Schwarzen Kanal des Fernsehens? Beides gehört zum medialen Erbe der DDR. Aber dazu zählen auch Spreewaldgurken, Thüringer Rostbratwürstchen und nicht zuletzt Familienfotos in den ersten DDR-Foren des frühen Internets. Mit diesem vielfältigen Bestand hat sich ein groß angelegter Forschungsverbund befasst, in dem Teams der Freien Universität Berlin, der Ludwig-Maximilians-Universität München und des Zentrums für zeithistorische Forschung Potsdam zusammengearbeitet haben. Seine Ergebnisse präsentierte der Verbund vor einigen Tagen auf einer Abschlusstagung in Potsdam. Isabel Fanrich Lautenschläger hat dort Eindrücke gesammelt.
Im beliebten Berliner DDR-Museum erleben die Besucher Geschichte zum Anfassen, so der Slogan der Dauerausstellung. In den Trabi darf man hinein, das originalgetreu eingerichtete Wohnzimmer eines Plattenbaus betreten. Insbesondere Ostdeutsche, die zum Zeitpunkt des Mauerfalls noch sehr jung waren, und Westdeutsche, die die DDR hauptsächlich aus Kino und Fernsehen kennen, suchten in dieser Ausstellung stark nach Medienbezügen, sagt Julian Genten, Historiker an der FU Berlin.
Sie werden in jeder DDR-Ausstellung einen Trabant oder, wenn der Platz nicht reicht, zumindest eine Schwalbe finden und eben diese Objekte wie Spreewaldgurken, Tempolinsen, Kaffee und so weiter. Einfach weil sowas Medienbezüge sind, die erwartet werden von vielen BesucherInnen.
5 Museen und Ausstellungen zur DDR hat Julian Genten sich näher angeschaut. Das DDR-Museum und das Museum in der Kulturbrauerei in Berlin, das Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt, das Leipziger Zeitgeschichtliche Forum und eine private Sammlung in Pforzheim. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Forschungsverbundes Das mediale Erbe der DDR wollte er wissen, warum Menschen solche Ausstellungen besuchen und wie sie sich dort verhalten. Dazu befragte Genten Besucher und Besucherinnen und sah die Ergebnisse früherer Studien bestätigt. Weniger der Wunsch zu lernen treibe Menschen ins Museum, als vielmehr das zentrale Bedürfnis, sich zu erinnern.
Anhand von bestimmten Ausstellungsstücken, die Impulse auslösen, für Geschichten, die man sich selbst erzählen kann. Von das kenne ich noch aus meiner Jugend oder dieses Ausstellungsstück, ja, ruft eine Erinnerung in mir wach an eine Geschichte, die ich in der Zeit der Wende erlebt habe. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die meisten Menschen nicht allein in Ausstellungen gehen, sondern in irgendeiner sozialen Konstellation. Also dass gar nicht so sehr darauf ankommt, was erzählt das Museum mir eigentlich, sondern wie kann ich das Museum dafür nutzen, selbst etwas zu erzählen.
Der Begriff mediales Erbe, mit dem die 15 Projekte des Forschungsverbundes überschrieben sind, ist gleichbedeutend mit Überlieferung. Er beziehe sich einerseits auf Medien wie Fotos, Schmalfilme, Musik und Alltagsobjekte aus der DDR, sagt Frank Bösch, Direktor des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung, ZZF. Andererseits untersuchen die Forscher und Forscherinnen auch, wie ostdeutsche Medienakteure, etwa Journalisten, aber auch Rockmusiker oder Filmemacher, vor und nach 1989 mit ihrem Medium umgegangen sind. Beides zusammen verändere und beeinflusse die Erinnerung an die DDR.
Das Besondere an unserem Projekt ist, dass wir einen weiten Medienbegriff haben. Das heißt, wir blicken nicht nur klassisch auf die Presse oder auf bestimmte Filme, die die DDR thematisieren, sondern wir blicken auf Medien im weiteren Sinne. Und dazu zählen sogar Einrichtungsgegenstände oder private Fotos von Einrichtungsgegenständen, die Vorstellungen über die DDR verbreiten. Und das hat durchaus auch eine politische Dimension, denn es bildet andere Vorstellungen von der DDR ab als die, die wir etwa in den Geschichtsbüchern normalerweise finden.
Einen Teil dieser Vorstellungen untersucht Lea Frese-Renner. Den Ausgangspunkt ihrer Forschung bildet der doppelte Umbruch von 1989-90. Die DDR löste sich auf und gleichzeitig kam ein neues Medium auf, das World Wide Web, betont die Historikerin vom ZZF. Privatpersonen und Familien berichteten auf eigenen Internetseiten über ihr Leben in der DDR und in ersten Foren wie dem Zonentalk trafen unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen aufeinander. Diese frühe Internetnutzung, die heute nicht mehr im Netz steht, konnte Frese-Renner nur anhand des Internet-Archive rekonstruieren, einer gemeinnützigen Organisation in den USA, die seit 1996 Internetseiten sammelt.
Und dort kann man dann eben nachverfolgen, wie sich eine Website, sagen wir ab 1996, über die Zeit verändert hat und kann da dann Entwicklungen nachvollziehen, auch wenn es die Website im Live-Web nicht mehr gibt.
Mit dem Aufkommen sozialer Medien in der zweiten Hälfte der 90er Jahre habe sich das Bild stark verändert, so Lea Frese-Renner. Der Nutzerkreis erweiterte sich auf Menschen aller Altersstufen. Diese stellten dann ab 2010 in vielen Facebook-Gruppen zur DDR immer mehr Fotos von Alltagsgegenständen ins Netz. Nicht um die DDR einseitig zu verklären, so die Wissenschaftlerin, denn positive Kindheitserinnerungen würden dort durchaus kontrovers debattiert.
Es gibt Gruppen, die teilweise Nostalgie schon im Titel der Gruppe führen. Es gibt auch Gruppen, die einfach nur DDR-Erinnerungen heißen oder Alltagsbilder der DDR, wo über viele Jahre wirklich sehr konsequent nur Fotos aus der DDR, also abfotografierte Fotos oder digitalisierte Fotos aus der DDR gepostet worden.
Das Besondere am Internet ist, dass hier nahezu alle medialen Formate Eingang finden. Für ZZF-Direktor Frank Bösch, auch Professor für europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Uni Potsdam, bestätigen die Forschungsergebnisse, dass der Begriff des Erbes treffender ist. Dieser gehe über den der Erinnerung hinaus.
Das Projekt hat vor allem gezeigt, wie stark Medien Erinnerung prägen. Und zwar nicht nur, indem sie im Nachhinein ein bestimmtes Bild von der DDR entwerfen, sondern diese Medien entstehen bereits in der DDR. Auch der Umgang mit Medien entsteht bereits in der DDR und wird fortgeführt. Und diese Bilder, diese Aufnahmen, dieser Sound wird jeweils aktualisiert und dann gibt ein bestimmtes Zeitgefühl. Der Begriff der Erinnerung kann das gar nicht richtig scharf fassen. Und deswegen finde ich, dass dieser eher metaphorische Begriff des Erbes hier offener beschreibt, wie eine bestimmte Vorstellung von der DDR aufkommt und wie sich diese auch wandelt.
So ist es längst überholt, die Geschichte der DDR in Schulbüchern und Museen lediglich als Diktaturgeschichte zu erzählen. Doch trotz Trabant und Sandmännchen mangle es in vielen DDR-Museen noch daran, die Alltagsgeschichte ernst zu nehmen, kritisiert Julian Genten und verweist auf die Reaktion von Besuchern.
Und das ist insofern ein Problem, dass Alltagsgeschichte nur so ein Vehikel ist, dass wir uns gar nicht ernsthaft damit auseinandersetzen, wie wurde in der DDR alltäglich gelebt, sondern immer mit der Frage konfrontiert sind in Museen, schau mal hier, so hat das System ständig den Alltag durchdrungen. Und das führt dazu, dass es diese Haltung gibt von, ich beschäftige mich nicht so sehr mit dem, was mir das Museum eigentlich erzählt, sondern erzähle mir lieber selbst etwas im Museum.
Thank you.
Um den Wandel der Wörterbücher ging es vergangene Woche in Mannheim. Auf der internationalen Konferenz Euralex trafen Fachleute aus Lexikographie, Linguistik, Verlagswesen und Softwareentwicklung zusammen. In Lexika dokumentieren sie einerseits Schreibweise und Bedeutung von Wörtern. Um mit dem schnellen Wandel der Sprache mitzuhalten, sind vor allem die Neologismen wichtig, Wörter, die sich neu einbürgern. Zum anderen untersucht die Lexikographie wissenschaftlich, nach welchen Mechanismen sich Sprache weiterentwickelt. Aber mit der fortschreitenden Digitalisierung hat sich auch die Herstellung und Nutzung der Wörterbücher selbst verändert. Dazu habe ich Annette Kloser-Kückelhaus vom Institut der deutschen Sprache befragt, die Hauptorganisatorin des Kongresses.
Ganz viele Menschen benutzen die eigentlich indirekt, in dem Moment, wo sie zum Beispiel mit Siri kommunizieren oder wo sie irgendwelche Wortvorschläge in einer Suchmaschine nutzen, dann laufen da im Hintergrund eigentlich immer Wörterbuchdaten mit, die diese Vorschläge generieren oder die machen, dass die Spracherkennung funktioniert. Und wenn wir tatsächlich Wörterbücher benutzen, um Bedeutung nachzuschlagen und weil wir wissen wollen, wie ein Wort geschrieben wird oder ähnliches, dann machen das inzwischen ja auch viele Leute inzwischen online und schlagen nach.
Sie beziehen sich jetzt auf Siri, ein Programm, das auf gesprochene Anweisungen und Fragen reagiert?
Da läuft eine Spracherkennungssoftware im Hintergrund und in solcher Spracherkennungssoftware sind auch immer Wörterbuchdaten integriert, weil ja dieser Software beigebracht werden muss, zu erkennen, was jemand sagt. Das wird auch genutzt, zum Beispiel, wenn man eine Diktiersoftware verwendet oder wenn man mit einem Chatrobot kommuniziert, wenn man in irgendeiner Warteschleife bei einer Online-Bank hängt, wo dann so automatische Sprachansagen kommen und man gibt seine Antworten laut und deutlich ins Telefon, dann laufen mit ganz vielen solcher Anwendungen im Hintergrund unter anderem Wörterbuchdaten mit, Wortlisten im Grunde.
In derselben Zeit ist ja auch die Herstellung elektronisch geworden. Sie können also auf Veränderungen viel schneller reagieren.
Auf jeden Fall. Wir haben das selbst bei uns in einem Wörterbuchprojekt in den vergangenen 2 Jahren intensiv gemerkt und genutzt, und zwar in unserem Neologismen-Wörterbuch. Da haben wir im April 2020 angefangen, alle paar Wochen, anfangs wöchentlich, dann 14-tägig, dann monatlich, eine Liste immer weiter zu ergänzen, die Neologismen, neuen Wortschatz rund um die Corona-Pandemie umfasst. Und da haben wir uns zugute gemacht, dass wir eben online sehr schnell publizieren können. Wir müssen ja nicht mehr drucken, binden, ausliefern, sondern wir können das Online-Wörterbuch, im Grunde können wir sogar täglich machen, aktualisieren.
Haben Sie dadurch mehr Arbeit?
Nein, wir haben nicht mehr Arbeit, sondern die Arbeit ist anders und sie ist ja dadurch auch unterstützt, dass wir diese ganzen Tools haben. Wir arbeiten ja auch auf Basis elektronischer Daten zum Beispiel, also große elektronische Textkorpora, die wir mithilfe ausgefeilter Software durchsuchen können. Und das unterstützt die lexikografische Arbeit in einem Umfang, wie das früher gar nicht denkbar war. Da hatte man wirklich, als ich angefangen habe, und in vielen Wörterbuchprojekten ist das auch noch so, hatte man sogenannte Zettelkästen. Das sind große Karteikästen, in denen eben tatsächlich Zettel sind, alphabetisch sortiert. Und auf jedem Zettel steht eine Textstelle, in der das Wort vorkommt und aus der man eben erkennen kann, was es bedeutet, wie es verwendet wird. Und wenn man ein Wort hatte mit, sage ich mal, 1000 Zetteln, dann musste man die tatsächlich händisch sortieren und sich gruppieren und erkennen, was für eine Bedeutung habe ich denn da. Und das macht heute alles bei elektronischen Textkorpora der Computer.
Brauchen Sie nun mehr Personal, um mit dem schnellen Wandel in der elektronischen Welt mitzuhalten?
Ach, wir könnten immer mehr Personal gebrauchen. Ich glaube, es gibt wohl keine Branche, wo das nicht so ist. Wenn wir natürlich mehr Lexikografinnen und Lexikografen hätten, könnten wir vielleicht noch schneller reagieren. Wir könnten schneller, ausführlichere Daten publizieren und so weiter. Aber ob das jeweils dann auch genutzt würde, ist ja noch die zweite Frage. Denn viele Wörterbuchnutzer sind ja doch noch irgendwie an gedruckte Wörterbücher gewöhnt, außer vielleicht die sogenannten Digital Natives, die sowieso alles nur online nachschlagen. Und insofern, glaube ich, müsste man da vielleicht auch Energie reinsetzen, die Wörterbucharbeit in die Gesellschaft stärker zu propagieren, auch an den Schulen zu unterrichten, wie Wörterbücher genutzt werden, wo man sie finden kann. Was ist eigentlich der Unterschied, wenn ich einfach in Google suche und was finde ich in einem Wörterbuch im Vergleich dazu? Und dafür mehr Personal und Mittel zu haben, um diese Dinge zu betreiben, das fände ich persönlich sehr schön.
Hat sich dabei auch die Zuverlässigkeit verändert?
Ich glaube, dass die Zuverlässigkeit als Qualitätskriterium für Wörterbücher einfach ein bisschen an Bedeutung gewonnen hat und demgegenüber eher solche Kriterien wie ich finde ganz schnell meine Antwort oder ich glaube zumindest, dass ich meine Antwort gefunden habe sozusagen, ja. Und das soll schnell gehen, das soll aktuell sein. Das möchte ich machen, ohne aufzustehen, an ein Regal zu gehen, ein Buch runterzunehmen, mühsam mich durchs Alphabet zu suchen und so weiter. Also diese Faktoren haben einfach an Bedeutung gewonnen und demgegenüber tritt vielleicht etwas zurück, dass Nutzer kritisch hinterfragen, ist diese Angabe, die ich jetzt gefunden habe, wirklich verlässlich? Stimmt das eigentlich, was da steht? Und auf welchen Daten wurde das ermittelt? Nach welchen Prinzipien wird das beschrieben? Und das hat man, glaube ich, früher bei gedruckten Wörterbüchern, wo ein bestimmter Verlagsname auch draufsteht, wo Autorenschaft genannt wird, ja, hatte man das viel stärker. Und heute, wenn ich einfach google und dann den erstbesten Treffer nehme, dann weiß ich ja oft gar nicht, wer ist überhaupt die Autorin oder der Autor dahinter.
Und wie kann man sich absichern, dass man verlässliche Informationen bekommt?
Ich denke, gut ist sicherlich immer, wenn man auf Seiten geht, die zum Beispiel zu einem Verlag gehören, weil dahinter natürlich eine Redaktion steht und bestimmte Qualitätsansprüche, die dieser Verlag verfolgt. Das ist sicherlich besser, als in einer Seite zu suchen, die gar keinen Namen hat. Natürlich auch gut sind Angebote von wissenschaftlichen Instituten, von Akademien der Wissenschaft. Da gibt es zahlreiche Nachschlagewerke, die man kostenlos online benutzen kann. Die kann man auch finden, wenn man danach googelt. Wenn man zum Beispiel sagt, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Wörterbuch, dann kommt man garantiert zum digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, wo man ganz viele Antworten jederzeit findet. Oder wenn man nach uns sucht und Neologismen sucht, zum Beispiel Fremdwörter, dann findet man das auch. Ist natürlich ein Suchschritt mehr, weil man erstmal eine Quelle finden will, in der man dann sucht und nicht gleich in Google irgendwas anderes eintippt.
Die Wörterbücher des Mannheimer Instituts der deutschen Sprache findet man im Internet, wenn man die Buchstaben owid.de eingibt. Im zweiten Teil unserer Sommerserie über Attraktivität geht es heute um den heiligen Schein der Schönen. Wer attraktiv ist, hat viele Vorteile, weil wir unbewusst unterstellen, sie oder er sei auch intelligent, ehrlich, vertrauenswürdig und so weiter. Dass diese Zuschreibungen keine Grundlage haben, dass Attraktivität nichts über den Charakter aussagt, ändert nichts an diesem Automatismus, der sich in unserem Gehirn abspielt. Das hat nicht zuletzt Folgen für die Demokratien. Aus gutem Grund stimmen Wahlkampffotos nur selten mit dem realen Erscheinungsbild einer Kandidatin oder eines Kandidaten überein. Wie stark Wähler tatsächlich Kompetenz gewichten und wie stark Attraktivität, berichtet Mirko Smiljanic.
Berlin, 18. März 2022. Außenministerin Annalena Baerbock skizziert sicherheitspolitische Fragestellungen.
Von Berlin bis nach Kiew bzw. zur ukrainischen Grenze ist es ungefähr so weit wie von Flensburg nach Freiburg. 10 Autostunden. 10 Autostunden, die man normalerweise einfach...
Paris, 9. Mai 2022. Staatspräsident Emmanuel Macron umreißt Ideen zur Zukunft Europas.
Ce que vous avez fait et qui est inédit, c'est d'être pleinement associé à la conception à un moment de défi historique et de créer par la délibération collective l'intelligence du débat, la confrontation d'idées, des solutions certaines.
Annalena Baerbock und Emmanuel Macron zählen zu einer neuen Generation von Politikerinnen und Politikern. Jung, dynamisch, durchsetzungsfähig und attraktiv. Den letzten Punkt unterschreibt vielleicht nicht jeder oder jede. Baerbock und Macron unattraktiv zu nennen, wäre aber wohl falsch. Was aber hat diese Kategorie überhaupt hier zu suchen? In Zeiten von MeToo und ständiger Gefahr sexistischer Übergriffe? Erstaunlich viel. Die Kernfrage lautet, gibt es einen Zusammenhang zwischen der Attraktivität von Politikerinnen und Politikern und dem Wahlerfolg? Stimmt die Formel, je attraktiver, desto mehr Stimmen?
Ja, zumindest wenn man unseren Studienergebnissen und dem der Kolleginnen und Kollegen glauben darf, ja, ist das durch die Bank weg so, dass attraktive Kandidierende gegenüber ihrer weniger ansehnlichen Konkurrenz einen systematischen Vorteil haben.
Ulrich Rosar, Professor für Soziologie an der Universität Düsseldorf. Da stellt sich natürlich die Frage, was sind Attraktivität oder Schönheit genau? Liegt beides nicht im Auge des Betrachters? Nein, lautet die wenig romantische Antwort. In den westlichen Industrienationen hat sich ein stabiler Konsens darüber herausgebildet, was für die meisten Menschen attraktiv ist.
Grundsätzlich gilt, zumindest in unserer Gesellschaft, schlank zu sein, eine glatte Hauttextur zu haben, also keine Pickel zu haben, keine Hautnarben zu haben, zum Beispiel von Akne. Symmetrie des Gesichtes, markante Wangenknochen, bei Frauen halt gerne höher angesetzt. Bei Männern ist es zusätzlich das markante Kinn. Frauen sollten typischerweise ein herzförmiges Gesicht haben. Das bedeutet, da ist so eine leichte Beimischung des Kindchenschemas. Das sollten Männer ausgerechnet nicht haben. Also die sollten dann wirklich markant erscheinen. Für Männer ist Körpergröße zudem ein wichtiges Merkmal. Je größer, desto besser im Grundsatz. Für Frauen ist es zudem Schlankheit und Jugend.
Auf manche mögen die von Ulrich Rosar aufgelisteten Schönheitskriterien desillusionierend wirken, hat man doch das Gefühl, Vogue, Gala, Cosmopolitan und andere Frauenzeitschriften stehen Pate. Dr. Sebastian Jeckle, Attraktivitätsforscher am Seminar für wissenschaftliche Politik der Universität Freiburg, kann diesen Stereotypen aber auch positive Aspekte abgewinnen.
Zum großen Teil liegt das sicherlich daran, dass wir Menschen im sozialen Miteinander sehr leicht und eigentlich immer und unbewusst über Aussehen, aber auch über zum Beispiel die Stimme von anderen, von uns begegnenden Menschen, immer automatisch Rückschlüsse über diese Menschen anstellen.
Und diese Rückschlüsse über uns fremde Menschen müssen möglichst schnell erfolgen, sozusagen in Echtzeit. Sind sie freundlich oder feindlich gesinnt, kompetent oder inkompetent, krank oder gesund? Der letzte Punkt, das Erkennen von Gesundheit und reproduktiver Fitness, spielt zumindest bei politischen Wahlen allerdings keine Rolle mehr. Was aber geschieht im Gehirn einer Wählerin oder eines Wählers genau, wenn sie und er von der äußeren Hülle des Politikers bzw. der Politikerin auf innere Fähigkeiten, Kompetenz, Vertrauenswürdigkeit, Durchsetzungsfähigkeit schließen? Forschende nutzen dafür den Begriff des Halo- bzw. Heiligenscheineffektes. Dr. Lena Masch, Politikwissenschaftlerin am Institut für Psychologie der Humboldt-Universität Berlin.
Wenn Attraktivität positiv wahrgenommen wird, dann wird auch diese positive Wahrnehmung auf andere Eigenschaften übertragen. Also es geschehen ohne Kenntnis von weiteren Informationen Zuschreibungen auf anderen Bereichen, wie zum Beispiel die Vertrauenswürdigkeit oder die Kompetenz in bestimmten Politikfeldern.
Politikerin X ist attraktiver als ihre direkte Konkurrentin Y, also wird sie mich als Ministerin oder Abgeordnete besser vertreten.
Wir selbst würden sagen, wir haben eine rationale Wahlentscheidung getroffen. Wir haben uns sozusagen informiert und dann zu einem Ergebnis gekommen und deswegen ist diese Person jetzt die für mich bessere. Faktisch ist es aber so, unbewusst sind es eben Äußerlichkeiten, von denen wir dann Rückschlüsse ziehen, ob diese Person irgendwie geeignet ist oder nicht.
Der Halo-Effekt wirkt sich aber auch auf den Träger des Heiligenscheins selbst aus.
Wenn dann einer Person häufiger so positive Zuschreibungen zuteil werden, wird über die Selbsterfahrung auch einfach eine Art Selbstbewusstsein generiert, das dann wiederum dazu führt, dass Personen selbstbewusster auftreten können, dass sie einfach mit mehr Optimismus an Aufgaben gehen.
Mit der Folge, dass sie kompetenter wirken. Zumindest in Deutschland ist dieser Effekt durchaus von großer Bedeutung, so der Freiburger Attraktivitätsforscher Sebastian Jeckle.
In Deutschland ist es so, dass Attraktivität und wahrgenommene Kompetenz sich etwa die Waage halten. Die wirken beide positiv. In den USA ist es so, dass es ausschließlich die wahrgenommene Attraktivität ist. Die Kompetenz spielt dort keine Rolle.
Eine Analyse der Wahlergebnisse attraktiver und weniger attraktiver Kandidatinnen und Kandidaten belegt die enorme Bedeutung des Halo-Effektes.
Bei der Wahl 2013, bei der Bundestagswahl, da konnte ein Kandidat, der im Gegensatz zum direkten Gegenkandidaten von allen für attraktiver gehalten wurde, etwa 2,4 Prozentpunkte mehr Stimmen einfahren. 2017 waren es dann schon 3,8 Prozentpunkte. Und in den USA bei den Wahlen zum Repräsentantenhaus, da waren es sogar 12 Prozentpunkte Unterschied zwischen dem sozusagen von allen für attraktiver gehaltenen und den von allen für nicht so attraktiv gehaltenen Kandidaten.
Vor dem Hintergrund dieser Zahlen bekommt die Debatte um direkt gewähltes politisches Spitzenpersonal hohe Brisanz. Was, wenn ein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin tatsächlich direkt vom Volk gewählt würde? Hinge der Wahlausgang von Schönheitskriterien ab? Ob Politikerinnen und Politiker nur inszeniert oder auch in der Realität attraktiv sind, spielt übrigens keine Rolle, so der Düsseldorfer Soziologe Ulrich Rosar.
In der Tat ist es auch eher dieses medial transportierte Bild und weniger der persönliche Kontakt. Ich glaube, sie gehören tatsächlich zu einer Minderheit, wenn sie ein, zwei, drei PolitikerInnen schon mal persönlich getroffen haben. Aber dieses mediale Bild wirkt halt eben genauso, als wären wir ihnen persönlich begegnet, mit dem Zusatz, dass da natürlich in gewisser Weise Gestaltungsmöglichkeiten sind. Also Politikerinnen und Politiker könnten darauf achten, wie sie sich in Szene setzen. Das haben sie natürlich nicht vollständig unter Kontrolle, weil wenn sie irgendwo öffentlich auftreten, ist es nicht unbedingt unter ihrer Kontrolle, wo die Kameras positioniert sind.
Untrainierte und beratungsresistente PolitikerInnen sind häufig zentrale Schwachstellen bei Wahlkämpfen. Ihre optische Wirkung auf Plakaten dagegen kann Photoshop maßgeblich beeinflussen. Übertreiben sollte man es aber nicht.
In Vorlesungen nutze ich immer gerne ein Bild einer Kandidatin aus dem Bundestagswahlkampf 2009 war das. Wenn man dort das offizielle Wahlkampffoto und das Bild, das dann später von ihr auf der Bundestags-Homepage nebeneinander hält, kommt man nicht auf die Idee, dass das dieselbe Person ist.
Politiker und Politikerinnen könnten aber auch ganz anders mit dem Thema Attraktivität umgehen. Warum und für wen soll er oder sie gut aussehen? Warum es nicht mal mit Nonkonformismus versuchen?
Ich denke jetzt hier auch mal an Anton Hofreiter zum Beispiel, der ja ganz offen sozusagen damit kokettiert, dass er sich aus Mode und Kleidervorschriften und so überhaupt nichts macht. Der genau dadurch gewissermaßen zu einer Marke auch geworden ist und damit einen hohen Wiedererkennungswert hat. Und das ist eben auch was Wichtiges in der Politik heutzutage.
Attraktive Kandidatinnen und Kandidaten bekommen mehr Stimmen als ihre weniger attraktive Konkurrenz. Da läge es doch auf der Hand, Politikerinnen und Politiker zu casten. Für große Parteien schließt Ulrich Rosar das aus. Die Ochsentour durch die Parteigremien ist fast immer Voraussetzung für politische Karrieren. In gewisser Weise ist sie damit auch eine einigermaßen verlässliche Instanz für Kompetenz. Bei kleinen Parteien sieht es etwas anders aus.
Die kleineren Parteien neigen zum Beispiel nicht selten dazu, junge, besonders attraktive Frauen und Männer in den Wahlkreisen aufzustellen, weil das wirkt sich auch auf die Zweitstimme aus. Also es ist nicht nur so, dass attraktive Kandidatinnen und Kandidaten die Erststimmenanteile beeinflussen, sondern eben auch die Zweitstimmenanteile. Und da scheint eine gewisse Strategie dahinter zu sein.
Besorgniserregend muss das nicht sein. Man sollte nur die Mechanismen kennen und vielleicht auch mal ein Wahlprogramm lesen.
Wie Großes hören wir von den Gerdänen, den Volksfürsten aus der Vorzeit tagen, wie diese Edlinge sich eifrig erprobten. So hat Schild, der Schäfing mit schädlichen Rotten, mancher Sippschaft die Metbänk entrissen, der gefürchtete Fürst.
Das Heldenepos Beowulf. Es entstand im frühen Mittelalter und es handelt von der Moderne. Sprechen wir von Moderne, denken wir meist an rauchende Schlote, die Hektik boomender Großstädte und ein Leben unter dem Diktat der Uhr. Kurz an die Umbrüche, die die westliche Welt in der Industrialisierung erschüttert haben. Die Literatur hat die Epoche vielfach wiedergespiegelt. Aber es gab eben auch andere Formen von Moderne, die sich ebenfalls in der Literatur finden. Um die Bedeutung von Moderne quer durch Zeiten und Kulturen drehte sich die Jahrestagung des Forschungsclusters Temporal Communities, Gemeinschaften der Zeitlichkeit, die letzte Woche an der Freien Universität Berlin stattfand. Mit Professor Andrew Johnston, Literaturwissenschaftler und einer der Veranstalter, habe ich darüber gesprochen.
Die Frage, wie Literatur unterschiedliche Formen von Moderne spiegelt, die kann man schon sozusagen so ein bisschen modifizieren. Denn die Frage ist, spiegelt Literatur? Spiegeln heißt ja wiedergeben. Oder formt Literatur, macht Literatur so etwas wie Moderne? Das heißt, was uns eigentlich interessiert, ist gar nicht so sehr, können wir in der Literatur sehen, wie eine Moderne funktioniert, sondern eher die Frage ist immer, wie trägt die Literatur dazu bei, dass es eine Moderne überhaupt gibt? Oder wie analysiert die Literatur auf die ihr spezifische Weise eine Moderne? Klassische Themen wären etwa die Vereinzelung des Individuums, das Ende von Traditionen, der Verlust von Bindungen, die Herausforderung durch Technologie, durch neue, nicht traditionelle Formen von Vergesellschaftung, also dass Menschen in Betrieben arbeiten, dass Menschen ein Angestelltenleben führen müssen, dass Menschen verlieren eine Heimat, die sie besaßen, weil zum Beispiel ökologische Katastrophen auf sie zukommen oder Kriege oder gewaltige Migrationsbewegungen. Das sind jetzt nur ganz klassische soziologische Beschreibungsformen. Ja. Aber in der Literatur wird das natürlich begleitet durch neue Formen des Erzählens, durch neue Formen des Wahrnehmens, in der Kunst ganz allgemein, durch Formen der Fragmentierung in der Form, durch Arten und Weisen, wie man das Unerwartete, das Nicht-Traditionelle versucht, in erzählerische Strukturen umzusetzen, die Enttäuschung, die Fragmentierung, die Vereinzelung in Worte, Sätze, Satzstrukturen, in neue Metaphern und Bilder zu fassen oder auch in Texte, die irgendwann abbrechen, solche Geschichten.
Wenn ich das Programm der Konferenz und die Ankündigung richtig verstanden habe, ist ja Ihr Ansatzpunkt, dass Sie Moderne eben nicht in einer Epoche verorten, also so wie wir es klassischerweise sehen, jetzt im 19., 20. Jahrhundert, sondern dass sie eine Form von Moderne in unterschiedlichen Epochen suchen. Ich erinnere mich, im Programm haben Sie Beowulf, was ist das, 8. Jahrhundert, Sie haben Spätantike und Sie haben auch außereuropäische Kulturen mit wieder anderen Zeitpunkten.
Genau, es ist so, dass gerade in der Gegenwart, im Zeitalter der Globalisierung, die Frage, was ist die Moderne, ganz neu auf die Tagesordnung gekommen ist. Für lange Zeit war die Moderne soziologisch definiert, so wie wir sie im 19. Jahrhundert kannten. Die typischen Merkmale habe ich schon erwähnt. Ja. Aber das war eine ganz spezifisch westliche Erzählung von Moderne. Mhm. Eine Moderne, die im Grunde Europa und den USA folgte und den dortigen Entwicklungen und die immer so tat, als könnte man dieses Schema, diese Art der historischen Entwicklung als den Maßstab für das Moderne und die Moderne nehmen und auf alle Welten und Kulturen übertragen. Und seit einigen Jahren, spätestens seit dem Jahr 2000, gibt es aus der Soziologie, aus der Anthropologie, aber auch aus der Literaturwissenschaft große Kritik an dieser Idee, weil es letztlich dazu führt, dass alle anderen Kulturen und Völker auf den Zustand eines Minderwertigen geschoben werden. Mhm. Das Moderne ist das, wo wir hin müssen. Mhm. Das sieht immer überall gleich aus. Das folgt dem westlichen Muster. Und wer das nicht hat, der ist im Grunde noch nicht angekommen. Und das ist natürlich etwas, was man heutzutage so nicht mehr hinnehmen kann. Und in dem Moment, wo man sich fragt, ob die Moderne wirklich an eine Form der westlichen Kultur aus dem 19. und vor allen Dingen aus dem 20. Jahrhundert geknüpft wird, oder ob wir uns das vielleicht auch ganz anders vorstellen können, wird auch die Frage akut, ob es eine Moderne oder unterschiedliche Formen von Moderne im kulturellen Sinne vielleicht schon viel früher oder sogar immer wieder gegeben hat. Ob nicht zum Beispiel in der Spätantike ein Bewusstsein für den Verlust des Traditionellen bestand, ein Gefühl für den Verlust von Ordnungen, ein Gefühl für das Neue oder die Herausforderung von Ungewohntem und so weiter. Das heißt, die Frage, was macht die Moderne aus, kann dann plötzlich in ganz neue Kontexte übertragen werden und in ganz neue Konstellationen. Das kann das Arabien der Zeit Mohammeds sein, das kann das islamische Spanien im 10. Jahrhundert sein und das kann so etwas sein wie zum Beispiel das China der Ming-Epoche.
Dann sollten wir eins dieser Beispiele nochmal vertiefen, dass man sich vorstellen kann, wie konkret dort die Moderne ausgesehen hat. Also an welchen Wahrnehmungen, vielleicht auch an welchen Strukturen kann man das festmachen?
Ich nehme das Beispiel, das Sie vorhin selbst nochmal angezitiert haben, Beowulf, über das ich auf der Konferenz gesprochen habe. Denn diesen Text benimmt man gewöhnlich als absolut vormodern wahr.
Skizzieren Sie mit einem Satz nochmal. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ein Heldenepos aus dem skandinavischen Raum?
Ein Heldenepos, das in altenglischer Sprache geschrieben ist, dessen Handlung aber im skandinavischen Raum liegt. Also in einem uralten Skandinavien der Vorzeit, das weit vor der Zeit liegt, als das Epos geschrieben wurde. Mhm. In diesem Epos geht es um Heldenleistungen, die im Kampf gegen Ungeheuer erbracht werden. Aber es geht auch um Politik. Und in dieser Politik geht es um die Frage der Zukunftserwartung. Und Zukunftserwartung ist etwas, was insbesondere die Geschichtstheorie ganz klar mit der Moderne verbindet. Es gibt die Theorie von Reinhard Koselleck, dass die Moderne gezeichnet ist durch eine offene Zukunft. Also durch ein Bewusstsein der Menschen dafür, dass sie nicht wissen, was die Zukunft bringt. Und so hat Koselleck argumentiert, das fehlte den Menschen vor der Moderne. Und daher habe ich mich dafür interessiert, ob in diesem Gedicht, in diesem Epos, in diesem sehr langen Gedicht, ob es da Momente gibt, wo wir plötzlich sehen, dass es aufblitzt, dass dort ein Zweifel an der Frage gestellt oder ein Zweifel aufkommen, was bringt die Zukunft? Beziehungsweise nicht nur, was bringt die Zukunft, sondern könnte es sein, dass die Zukunft ganz andere Dinge bringt, als wir es uns vorstellen. Das wird natürlich in einem so uralten Text, der sehr traditional ist in seinen Formen, das wird da ganz, ganz anders ausgedrückt als etwa, sagen wir, in einer Novelle von Kafka oder einem Gegenwartsroman. Und diese Frage, wie kann man das in einem uralten Text herausfinden, das ist diese Vorstellung einer möglicherweise ganz anders gearteten und offenen Zukunft gibt. Die hat mich dann umgetrieben und da habe ich mir angesehen, wie bestimmte Frauenfiguren, die im Text immer marginalisiert sind, immer am Rande stehen, dazu genutzt werden, um einen Zweifel an der Frage, was Zukunft überhaupt bedeutet, zu artikulieren. Das geschieht zwischen den Zeilen, das steht da nicht explizit, sondern das wird in der Literatur eben durch ästhetische Formen und Arten und Weisen der Darstellung zum Ausbruch gebracht. Zum Beispiel durch Schweigen. Die Literatur ist oft, gerade vormoderne Literatur, oft da am stärksten, wo sie plötzlich Dinge offen lässt und ganz sichtbar etwas nicht sagt. Und durch das Nichtsagen stoßen wir plötzlich in Räume von Denken vor, die wir sonst im Text nicht erfassen würden.
Mit dem Überfall Putins auf die Ukraine ist die langjährige deutsche Ostpolitik plötzlich fragwürdig geworden. Insbesondere die Entspannungspolitik der Ära Brandt, die zu einem identitätsstiftenden Markenzeichen der SPD geworden ist. War diese Strategie naiv? Hätte man niemals auf Dialog und Annäherung setzen dürfen? Gestritten wird nicht zuletzt in der Partei selbst, im Geschichtsforum, dem Nachfolgegremium der Historischen Kommission, haben sich namhafte Historiker zusammengefunden, die der SPD nahestehen, und ihre Bewertungen der Ostpolitik klaffen weit auseinander. Für eine Annäherung der Standpunkte sollte vergangene Woche eine Tagung in Heidelberg sorgen. Norbert Seitz skizziert, was dabei herauskam.
Aber man darf das jetzt auch nicht als große Kontroverse hochspielen, dass es diese zwei Resolutionen gibt. Das Geschichtsforum versteht sich ja auch so, dass ein offener Diskurs möglich sein muss und dass es natürlich auch unterschiedliche Narrative geben kann. Es ist ja nicht eine Institution für die endgültige geschichtspolitische sozialdemokratische Wahrheit, sondern das muss möglich sein und man muss das jetzt nicht als großen Bruch durch das Geschichtsforum oder Ähnliches hochstilisieren.
Versucht Daniela Münkel, Leiterin der Forschungsabteilung im Stasi-Unterlagenarchiv, den Disput im SPD-Geschichtsforum ein wenig abzuschwächen. In diesem Gremium wurden Anfang März, kurz nach Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine, zwei unterschiedliche Voten abgegeben. In der Mehrheitserklärung wird lapidar festgestellt, Bemühungen sozialdemokratischer Politikerinnen und Politiker im Dialog mit Russland auf Deeskalation zu setzen, seien nicht falsch gewesen, hätten sich jedoch leider als vergeblich erwiesen. Drei Historiker im Geschichtsforum wollten die aus ihrer Sicht halbherzig wirkende Bestandsaufnahme der Entspannungspolitik nicht mit unterzeichnen. In ihrem Minderheitenvotum betonen sie, dass Brandts Ostpolitik nicht zum Selbstzweck mit sakrosanktem Charakter erhoben werden könne. Einer der drei abweichenden Historiker, Ulrich Mählert von der Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur, erläutert den zentralen Grund für die Gegenstellungnahme.
Das völlige Fehlen von Empathie für die Situation der Ukraine, das Lavieren, was die militärische Unterstützung der Ukraine betraf, das ist in dem Papier ein einziger Eiertanz und spiegelt natürlich auch die Unentschiedenheit vieler Mitglieder in dieser Frage wider. Das hat uns dann letzten Endes dazu bewogen, eine eigene Stellungnahme dazu zu veröffentlichen, in der wir uns ganz klar dafür ausgesprochen haben, dass wir politische Verantwortung übernehmen müssen und die Ukraine auch militärisch unterstützen müssen. Und dass es wichtig ist, sich schonungslos auch mit dieser Ostpolitik auseinanderzusetzen.
So heißt es in der Dissenting Opinion, nicht nur ukrainische Städte liegen in Trümmern, sondern auch die, Zitat, lange gehegte Hoffnung, dass zwischenstaatliche Konflikte in Europa ohne militärische Gewalt gelöst werden könnten. Im Klartext, Entspannung ist noch lange kein Synonym von Abrüstung und Dialogbereitschaft richtet gegen ruchlose Imperialisten nichts aus. Darüber wurde auf dem jüngsten Treffen des 30-köpfigen Forums in Heidelberg diskutiert.
Es gab einige, die sagten, sie würden inzwischen das Minderheitenvotum etwas mehr unterstützen wollen. Aber das war auch immer noch eine große Minderheit. Wir müssen natürlich auch bedenken, diese Resolutionen sind ganz am Anfang des Krieges geschrieben worden. Inzwischen hat sich ja auch einiges in der Wahrnehmung nicht nur verändert. Es ist einfach so eine außergewöhnliche Situation, mit der alle konfrontiert werden. Es ist also ja ein Diskurs, der sich stetig weiterentwickelt.
Verweist Daniela Münkel auf den internen Diskussionsprozess. Ungeachtet der widerstreitenden Erklärung sind sich aber deren Protagonisten über die gravierenden Fehleinschätzungen der Russlandpolitik seit 1990 einig. So betont Ulrich Mählert,
dass wir alle Russland mit der Sowjetunion gleichgesetzt haben, dass wir alle die Staaten zwischen Deutschland und Russland nicht ernst genommen haben mit ihren Eigeninteressen.
Und Daniela Münkel pflichtet bei,
dass die Ukraine derartig nicht im Fokus stand, dass eben die Vorbehalte der Osteuropäer nicht ernst genommen wird. Im Baltikum hat man seit Jahren diese Angst vor Russland artikuliert und das ist nicht in der Form ernst genommen worden, wie man es vielleicht hätte tun sollen.
Und Bernd Rother, der Co-Sprecher des Geschichtsforums, ergänzt,
dass man in der Tat nach Georgien und nach der russischen Annexion der Krim und des Donbass nicht intensiv genug über die Verteidigungsnotwendigkeiten der NATO diskutiert hat.
Scharf geht Bernd Rother auch mit Manuela Schwesig, der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, ins Gericht, die ihr fragwürdiges Festhalten an Nord Stream 2 noch im Nachhinein als Brückenbau in der Tradition von Willy Brandts Ostpolitik überhöhte. In Wahrheit habe sie aber damit Brandts zentrale ostpolitische Leitlinie übergangen.
Nie wieder eine Politik über Polen hinweg. Das hat er ausdrücklich 1969-70 so gesagt und auch gegenüber der Regierung in Warschau zum Ausdruck gebracht, als er zuerst in Moskau verhandeln musste. Das ist dann doch nicht bei Nord Stream 2 und vergleichbaren Aktivitäten der Fall gewesen. Das war eine Politik über Polen hinweg.
Unter ostpolitischen Nostalgikern der SPD tut man sich schwer, von alten Gewissheiten Abstand zu nehmen. Dazu zählt vor allem Egon Bahrs Parole Wandel durch Annäherung, die die Partei all die Jahrzehnte wie eine außenpolitische Monstranz vor sich hertrug. Bernd Rother erläutert dazu wohlwollend.
Wandel durch Annäherung war gemeint als ein Versuch, den Aufbau sogenannt kommunikativer Verbindungen im weitesten Sinn, Wirtschaft, Besucheraustausch, auch Zugänglichkeit von Medien, dadurch zu erreichen, dass die östlichen Gesellschaften sich allmählich den westlichen Gesellschaften annäherten. Denn sowohl Bahr als auch Willy Brandt gingen von der Überlegenheit des westlichen Modells aus.
Erinnern wir uns, Stratege Egon Bahr hatte noch zu Lebzeiten 2013 für seine Formel eine dauerhafte diplomatische Gültigkeit beansprucht.
Wandel durch Annäherung ist eine Methodik. Und ich sehe nicht, wenn man kooperativ und nicht konfrontativ sein will, weil es nicht mehr geht, weil auch heute Kriege entsetzlich wären und zwar dazu führten, dass Demokratie, Freiheit, Menschenrechte gefährdet sind, wenn man es nicht schafft, Konflikte zu vermeiden. Aber etwas anderes, sich abwenden, konfrontativ werden, das kann nicht funktionieren.
Wie sich jetzt bitter erwiesen hat, gelten außenpolitische Konzepte aber nicht immer. Weshalb auch Jan-Klaas Behrens, Osteuropa-Forscher an der Viadrina in Frankfurt an der Oder und Mitunterzeichner der Gegenerklärung, Bahrs parteiinterne Heiligsprechung in Zweifel zieht.
Die Erzählung von Bahr, dass eben die Ostverträge direkt zur deutschen Einheit führen, die wird ja heute noch unwidersprochen wiederholt, obwohl man ja weiß, also wenn man die gesamte jetzt auch vorhandene Forschung zum Kalten Krieg, auch mit den offenen amerikanischen und sowjetischen Archiven weiß, dass es absurd ist, diese Behauptung aufzustellen. Und die reden kaum über deutsche Ostpolitik. Die Entscheidung zur Perestroika wird nicht deshalb gefällt, weil man diese Entspannungspolitik mit Westdeutschland oder dem Westen hat. Ganz im Gegenteil, die Fixierung ist natürlich auf Amerika. Und der Sinn von Perestroika ist ja auch am Anfang nicht Entspannung herzustellen, sondern die Sowjetunion wieder wettbewerbsfähig zu machen. Innerhalb dieser recht diffusen Politik von Gorbatschow entsteht dann diese Möglichkeit zur deutschen Einheit. Aber das so zu konstruieren, dass das sozusagen mit dem Moskauer Vertrag in enger Verbindung steht, das lassen die Quellen eigentlich nicht zu.
Das Heidelberger Treffen der sozialdemokratischen Historikerzunft wurde auch beeinflusst von dem jüngsten ersten Aufschlag des SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil zur Zeitenwende in der Außen- und Sicherheitspolitik. Dabei soll es nicht nur um eine selbstkritische Aufarbeitung, sondern vor allem um die Entwicklung von Zukunftskonzepten gehen.
Wir haben uns das, und das müssen wir heute feststellen, wir haben uns das auf dieser Welt zu bequem eingerichtet. Wir haben daran geglaubt, dass die regelbasierte Ordnung sich durchsetzen würde. Wir haben aber verkannt, dass Dinge sich längst anders entwickelten. Die Signale aus Russland hätten wir anders sehen müssen. Friedenspolitik bedeutet deshalb für mich, auch militärische Gewalt als legitimes Mittel der Politik zu sehen. Das sieht übrigens auch die Charta der Vereinten Nationen vor.
Ein schwerer Gang für den jungen Vorsitzenden hat sich doch seine Partei in der Vergangenheit gerne geziert, in die militärische Abschreckung zu investieren. Und jene, die damit keine Probleme hatten, auch mal als kalte Krieger abgetan. Doch trotz aller Aufarbeitungsbekenntnisse kann Mitstreiter Ulrich Mellert seine Enttäuschung über den bisherigen Verlauf der Kontroverse nicht verhehlen. Am ostpolitischen Markenzeichen seiner Partei solle offenbar nicht gekratzt werden, mutmaßt er, zumal ja auch immer wieder entschuldigend betont wird, dass die Langzeitkanzlerin Angela Merkel in der Verantwortung für die Russlandpolitik der letzten Jahre stand.
Eine wirkliche Debatte wurde offensichtlich vermieden. Es gibt keine Kontroverse, die öffentlich ausgeführt wird, und es gibt auch keinen Versuch, zu einer neuen gemeinsamen Haltung zu kommen. Es gibt offensichtlich auch wenig Handlungsbedarf. Na, mein Eindruck war, dass man einfach abgetaucht ist und darauf gewartet hat, dass das öffentliche Interesse an dieser Kontroverse nachlässt.
Doch dies trifft nicht ganz zu, denn das SPD-Geschichtsforum plant demnächst zusammen mit der Grundwertekommission der Partei einen Kongress zum Thema Friedens- und Sicherheitspolitik. Da bleibt freilich zu hoffen, dass dort nicht nur die üblichen Parteilyriker, sondern auch prominente Kritiker der Entspannungspolitik, wie zum Beispiel Timothy Garton Ash oder Karl Schlögel, zu Wort kommen.
Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik in der Sendung spielte das Ensemble von Oliver Leicht. Die CD heißt A Track, Some Songs. Am Mikrofon war Matthias Henjes und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.